Empfehlung des Bundesrates. Bleiben Sie zu Hause, insbesondere wenn Sie alt oder krank sind. Es sei denn, Sie müssen zur Arbeit gehen und können nicht von zu Hause aus arbeiten. Es sei denn, Sie müssen zur Ärztin oder zur Apotheke gehen. Es sei denn, Sie müssen Lebensmittel einkaufen oder jemandem helfen.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Mittwoch, den 18. März. Heute mit den folgenden Themen. Zwar bio, aber miserable Arbeitsbedingungen. Die Bauerngewerkschaft Uniter fordert, dass BioSwiss im spanischen Almeria genauer hinschaut. Und in Horrorgames sind Pandemien beliebte Szenarien. Wir besprechen mit zwei Experten, warum das so ist und inwiefern sich Gamewelt und Realität überschneiden.
Es wird sehr oft auf Twitter zum Beispiel jetzt mit Computerspielen erzählt über Corona.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Katrin Hiss.
Rabe Info.
Der Berner Gemeinderat teilte gestern mit, dass die Münster-Plattform ab sofort geschlossen werde. Ebenso verbietet er die Durchführung der beliebten Märkte und stellt die Arbeit in den größeren Entsorgungshöfen Schermen und an der Fellerstraße ein. Außer der Münster-Plattform seien alle anderen Parkanlagen und Spielplätze weiterhin zugänglich. Der Gemeinderat ruft die Bevölkerung jedoch dazu auf, sich nicht in größeren Gruppen zu treffen und Abstand zu anderen Personen zu halten. Auf der Münster-Plattform würden sich täglich größere Gruppen auf engem Raum treffen. Somit sehe die Regierung sich gezwungen, diesen einen Park zu schließen. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich gestern bereit erklärt, die EU-Mittel für syrische Geflüchtete in der Türkei aufzustocken. Bei einer Videokonferenz mit den Staatschefs verschiedener EU-Länder und dem türkischen Präsidenten Erdogan habe sie sich klar zum sogenannten EU-Türkei-Deal bekannt. Dieser besagt, dass die Türkei als Türsteherin Europas funktionieren soll und dafür mehrere Milliarden Euro erhält. Nach heftigen Gefechten in der nordsyrischen Provinz Idlib hatte Erdogan vor einigen Wochen die Grenzen nach Europa geöffnet. Laut der Süddeutschen Zeitung wertete die EU das Vorgehen der Türkei damals noch als Erpressung. Gestern fanden in den USA erneut Vorwahlen statt. Joe Biden triumphierte dabei einmal mehr. Sowohl in Florida als auch in Illinois und Arizona erhielt er über 60% der Stimmen. Somit hat der demokratische Sozialist Bernie Sanders kaum noch Chancen, zum Herausforderer von Donald Trump zu werden. Laut BeobachterInnen stehe Sanders jedoch keinesfalls als Verlierer da. Verschiedene Pläne aus dem Programm des dezidiert Linken hat Favorit Biden mittlerweile übernommen. So etwa die Forderung nach kostenloser Universitätsbildung für weniger privilegierte Studierende oder ein verstärkter Kampf gegen die drohende Klimakatastrophe. Venezuela hat gestern als erstes Land in der Corona-Krise Hilfe vom Internationalen Währungsfonds angefordert. Es beantragte laut der deutschen Zeitung Die Zeit einen Notfallkredit von 5 Milliarden Dollar. Venezuela ist somit das erste Land, das einen Teil des neuen Coronavirus-Krisenfonds in Anspruch nehmen möchte. Der IWF hatte vor wenigen Tagen einen solchen für Entwicklungs- und Schwellenländer eingerichtet. Da viele IWF-Mitgliedstaaten die Regierung unter Präsident Maduro nicht anerkennen, wurde dem südamerikanischen Land jedoch bereits eine Absage erteilt. Und noch zum Wetter. Heute ist es den ganzen Tag schön bei rund 17 Grad. Morgen Donnerstag gibt es ebenfalls viel Sonne bei bis zu 18 Grad. Am Freitag ziehen dann vermehrt Wolken auf. Am Abend könnte es sogar regnen und auch der Samstag wird bewölkt bei Temperaturen um die 12 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Prekäre Arbeitsbedingungen, miserable Löhne und Arbeit ohne Schutzkleidung. Kürzlich haben sich 2 Dutzend Bauern und Bäuerinnen eines Biobetriebs im spanischen Almeria an die Geschäftsleitung gewandt. Sie fordern angemessene Bezahlung und sichere Arbeitsbedingungen. Dieser Betrieb, Haciendas Bio, ist zertifiziert von BioSuisse. Und das Label BioSuisse garantiert eigentlich nicht nur Bioprodukte, sondern auch angemessene Arbeitsbedingungen, kritisiert die Schweizer Bauern- und Bäuerinnengewerkschaft Unitaire. Wilmar Aal berichtet.
Vor allem im Winter kommt ein Großteil des Gemüse- und Früchtesortiments der Schweizer Detailhandelläden aus Almería in Südspanien, sowohl die konventionellen als auch die Bioprodukte. Umso wichtiger sei es, dass von BioSuisse zertifizierte Produkte auch wirklich den Richtlinien von BioSuisse entsprechen. Rudi Berli ist selber BioSuisse-zertifizierter Gemüsebauer und Präsident der Sektion Unitaire Genf. Er kritisiert BioSuisse mit scharfen Worten.
BioSuisse verpflichtet sich eigentlich nicht nur ökologisch, sondern auch sozial nachhaltig fair zu produzieren. Und es ist leider so, dass diese Kontrollmechanismen sehr schlecht angewandt werden. Es gibt immer wieder Fälle, wo eigentlich eine systematische Missachtung der Arbeitsverträge und der kollektiven Arbeitsverträge stattfindet und die Arbeitsbedingungen einfach nicht sozial verträglich sind.
Bio und Fairtrade sind zwei verschiedene Paar Schuhe, klar. Aber das Label BioSuisse stehe eigentlich für Bio und für Fairtrade, sagt Rudi Berli von der Bauern- und Bäuerinnengewerkschaft Unitaire.
In den Richtlinien von BioSuisse ist ganz klar festgelegt, dass der Fairness-Aspekt respektiert werden muss, sofern ein Produkt mit der Bioknospe zertifiziert wird. Und das ist natürlich eine klare Missachtung eigentlich der Richtlinien und stellt die Glaubwürdigkeit der Knospe in Frage. Und da braucht es einfach griffige Kontrollen.
BioSuisse missachte die eigenen Richtlinien nicht nur beim Betrieb Haciendas Bio, sondern auch zum Beispiel bei BioSabor, ebenfalls ein zertifizierter Biobetrieb in Südspanien, wo seit Jahren Arbeitskonflikte tobten.
Das Hauptproblem ist, dass Überstunden nicht bezahlt werden, die Löhne, die unter den gesamtverträglichen Abmachungen ausbezahlt werden. Dann ist die Schutzausrüstung in diesen Gewächshäusern, da ist vielen verschiedenen Aggressionen ausgesetzt. Es gibt ja auch im biologischen Landbau Schwefelprodukte zum Beispiel, die sind sehr aggressiv für die Haut und die Augen, da braucht es Schutzkleidung. Und da ist leider bemerkt worden, dass diese Arbeiter halt ohne Schutzankleidung in diesen Gewächshäusern arbeiten müssten.
So fordert die Bauern- und Bäuerinnengewerkschaft Unitaire BioSuisse dazu auf, die von ihnen zertifizierten Betriebe stärker zu kontrollieren.
Die Kontrollen müssen unabhängig sein, also das heißt sowohl die Gewerkschaften, die Arbeitnehmer wie auch die Arbeitgeber und ein unabhängiges Gremium muss in einer tripartiten Kommission zusammen diese Arbeitskonflikte untersuchen und dann entscheiden, wo das Problem liegt.
Rudi Berli ist BioSuisse-zertifizierter Gemüsebauer und Präsident der Genfer Sektion der Schweizer Bauern- und Bäuerinnengewerkschaft Unitaire. Gleich sprechen wir hier in der Sendung mit zwei Historikern über Pandemien in Games. Erst gratulieren wir aber dieser Dame hier zum Geburtstag. Queen Latifah, die feministische Rapperin, wird heute 50-jährig. Hier ist sie mit Unity.
Brother, call a girl a bitch or a hoe. Trying to make a sister feel low. You know all of that got to go. Now everybody knows there's exceptions to this rule. I don't be getting mad when we playing this cool. But don't you be calling me out my name. I bring crap to those who disrespect me like a dame. That's why I'm talking. One day I was walking down a block. I had my cutoff shorts on, right? Cause it was crazy hot. I walked past these dudes when they passed me. One of them felt my booty, he was nasty. I turned around red, somebody was catching the rat. Then the little one said,
yeah, me bitch.
And laughed. Since he was with his boys, he tried to break fly. I punched him dead in his eyes, said,
who you calling a bitch?
U-N-I-T-Y. You gotta let him know.
U-N-I-T-Y.
That's the one. Here we go.
U-N-I-T-Y.
give you an attitude and you erupt. And take it out on me, but that's about enough. You put your hands on me again, I'll put your ass in handcuffs. I guess I fell so deep in love, I grew dependency. I was too blind to see just how it was affecting me. All that I knew is you was all the man I had. And I was scared to let you go, even though you treated me bad. But I don't wanna see my kids see me getting beat down by daddy smacking mommy all around. You say I'm nothing without you, but I'm nothing with you. A man's don't really love you if he hits you. Yeah. This is my notice of the zoo. I'm not taking it no more. I'm not your personal whore. That's not what I'm here for. Ain't nothing good gon' come to you till you do right by me. Brother, you ain't
who
sitting
you calling
in the
bitch.
Rabe Info.
Seit der Bund vorgestern angeordnet hat, man solle doch möglichst viel Zeit in den eigenen vier Wänden verbringen, dürften Game-Konsolen heiß laufen. Je nach Game ergeben sich dabei gruselige Parallelen. Pandemie draußen, Pandemie auch drinnen auf den Bildschirmen. Pandemien, die Ausrottung der Menschheit, Postapokalypse. Dies sind einige besonders beliebte Szenarien in Horrorspielen. Das wissen auch Arno Görgen und Eugen Pfister. Die beiden Historiker forschen in einem Projekt der Hochschule der Künste Bern mit dem Titel Horror Games Politics derzeit zur Frage, inwiefern popkulturelle Erzeugnisse, also in diesem Fall Games, und Realität interagieren. Gisela Voigt hat gestern mit den beiden geskypt. Arno Görgen hat dabei unter anderem erklärt, warum Pandemien so beliebte Settings sind in Horrorgames.
Das ist deswegen so, ich sag mal, sexy für den Spieler, weil es einfach, ja, weil Kontrollverlustfantasien ja schon etwas sind, worauf der Spieler anspringt, weil jedes Spiel im Prinzip auf einem Konflikt aufbauen muss und der drohende Verlust von Kontrolle, sei es jetzt gesellschaftlicher Kontrolle, aber auch der persönlichen körperlichen Kontrolle durch eine Krankheit ist eben so ein Schreckensszenario, das immer wieder gut fruchtet in allen möglichen Erzählungen. Das müssen jetzt nicht nur Spiele sein.
Ich glaube, es wird sehr gerne auf Pandemien oder halt den Virus zurückgegriffen, weil das etwas ist, was einfach in unserem kollektiven Gedächtnis schon noch sehr stark drin ist. Die spanische Grippe liegt jetzt ein Jahrhundert zurück. Das ist doch noch zumindest so im kulturellen Bewusstsein sehr präsent gewesen. Und den meisten postapokalyptischen Spielen oder auch so Resident Evil der Reihe geht es gar nicht so sehr darum, jetzt wirklich die Krankheit in Szene zu setzen als Akteur oder als Problem, sondern das ist mehr so die Ausrede, um sich anzuschauen, was danach passiert. Das ist irgendwie das, was macht das damit unserer Gesellschaft? Und da kann man ja die Pandemie auch durch Krieg ersetzen oder wie auch immer, also einfach durch eine externe Bedrohung, der wir nicht Herr werden. Also eben so ein bisschen ist immer da die Angst da, dass man nicht damit umgehen kann. Und das merken wir jetzt auch sehr stark bei den zwei Zugangsweisen. Der eine ist das Individualistische, jeder schaut auf sich selbst. Und das andere ist, wir arbeiten zusammen und wir müssen uns dann aber auch ein bisschen darauf verlassen, dass halt unsere gesellschaftlichen und politischen Strukturen sich gut drum kümmern. Das ist etwas, was halt immer wieder aufs Neue ausverhandelt wird in der Populärkultur.
Letzteres, das möchte ich nur ganz kurz ergänzen, ist eigentlich nie der Fall, weil man neigt so zum Worst-Case-Szenario, einfach weil es nicht so langweilig ist. Also wenn alles super läuft und ein Gerätchen in das andere greift, da bleibt dann aus Sicht des Erzählers ja nicht mehr viel zu erzählen.
Werft ihr beide denn momentan einen speziell interessierten Blick auf das, was gerade passiert wegen dem Coronavirus, aufgrund eurer Beschäftigung mit Horror Games?
Ja, also zum einen natürlich, weil wir sind zwar beide Historiker, aber wir sind halt totale Zeitgeschichte. Das heißt, uns interessiert schon immer sehr stark auch die Aktualität einfach, weil wir auch argumentieren, dass halt einfach sehr starke Rückkopplungen sind zwischen Populärkultur und öffentlicher Meinung oder politischen Diskurs. Zum anderen jetzt auch konkret ist es wirklich so, dass jetzt auch nach Forschungsprojekten gefragt wird zu Corona, die eben nicht nur medizinische sind, sondern auch ethische Fragen berührt. Und da interessiert uns halt sehr stark gerade, wie stark sich jetzt nachzeichnen lässt, dass da eine Wechselwirkung war zwischen Darstellungen von Pandemien und von Reaktion auf Pandemien und von der Reaktion der Gesellschaft drauf in der Populärkultur, konkret in Computerspielen, weil auf irgendwas müssen wir uns konzentrieren, und dem öffentlichen Diskurs zu Corona gerade. Wir können dazu noch nicht viel sagen, aber was man schon sagen kann, es wird sehr oft auf Twitter zum Beispiel jetzt mit Computerspielen erzählt über Corona. Also es wird sehr oft Resident Evil bemüht, als Hashtag, um Corona zu erklären, oder Silent Hill. Also wenn einsame Straßen sind mit Nebeln, dann werden sofort Bilder von Silent Hill evoziert, in einer Teilöffentlichkeit auf Twitter zum Beispiel.
Was ich ganz spannend finde, sind dann auch solche Geschichten auf Twitter, wenn dann Verschwörungstheorien formuliert werden, die man in sehr, sehr ähnlicher Form vorher schon in Spielen oder in Filmen gesehen oder gespielt eben hat. Also ganz klassisch diese Evil Corporations, die dann im Labor irgendwo unter einem vielstöckigen Gebäude ganz versteckt dann ihre Viren zusammenbasteln und dann die durch aus reiner Machtgier in die Gesellschaft schleudern. Also das sind so Diskurse und Narrative, die man eben dann auch sehr stark im Moment findet und mit denen auch Verunsicherung geschafft wird.
Inwiefern ist denn das, was momentan tatsächlich abläuft in der Welt, Horror Game tauglich? Also wäre das ein gutes Spiel, wenn ich das spielen würde?
Es wäre wahrscheinlich kein wirklich gutes Spiel, weil das Coronavirus dafür zu, in Anführungszeichen, zu ungefährlich ist. Also es sind natürlich sehr viele Leute auch gesundheitlich auch sehr stark davon betroffen, aber es ist eben nicht so, dass wie in vielen Spielen dann 5 Milliarden Leute oder so dann sterben. Also man hat da so eine Verhältnismäßigkeit beim Coronavirus, die eben nicht an dieses Drastische im Computerspielen heranreicht. Aber andererseits ist es eben dann auch so, dass das eben Gesellschaftsstrukturen im Moment ja unter großem Knirschen zum Halten kommen. Und das ist ja durchaus was man auch in Horrorspielen findet und wo ich dann tatsächlich in gewisser Weise Ähnlichkeiten sehe, wobei bei uns ja tatsächlich diese Strukturen funktionieren und in Horrorspielen wiederum eben nicht.
Ich würde da ergänzend noch dazu sagen, das hängt auch damit zusammen, wie wir Computerspiele verstehen. Also so wie jetzt Computerspiele sich auch selbst verstehen, und da rede ich einfach von der Masse oder der Mehrheit, würden die sagen, nein, das funktioniert nicht, weil die brauchen einen klaren Konflikt und die brauchen vor allem einen Helden, eine Heldin, die dann auch Super Agency oder Macht hat und alles alleine retten kann. Oder halt, die braucht halt diese Einzelkämpfer. Andererseits so Spiele wie Plague zum Beispiel zeigen, dass da sozusagen eine Art Management-Simulation durchaus das gut umsetzen könnte. Und ich fände es ja immer spannend, wenn es mehr Richtung geht, Richtung Solidarität und Kooperation. Also ich glaube, wenn wir jetzt so ein bisschen optimistisch denken, wäre das durchaus sehr gut als Computerspiel umsetzbar und würde uns auch helfen, besser damit umzugehen, als die Art und Weise, wie jetzt Computerspiele verstanden werden.
Die Wechselwirkung von Realität und Spiel. In der Literatur kennt man das ja, Science Fiction und Literatur, dass vielleicht die Wissenschaft auch beflügelt wird von Ideen aus der Literatur. Wie ist denn das mit Games und Behörden? Also können Behörden aus Games irgendwas lernen, was Pandemien oder den Umgang mit Pandemien anbelangt?
Tatsächlich gibt es da Ansätze. Es gab vor einigen Jahren, als World of Warcraft noch ein Ding war sozusagen, einmal den Fall einer Epidemie in dem Spiel. Und keiner wusste auch so richtig, wo die herkommt. Und diese Epidemie hat sich wahnsinnig schnell im Spiel verbreitet. Und tatsächlich wurde im Nachhinein dann auch diese Verbreitung und der Umgang mit dieser Epidemie im Spiel wissenschaftlich untersucht, um einfach zu schauen, wie Menschen mit Epidemien umgehen, wie die Übertragungswege sind und ähnliche Fragen. Das ist ja schon ein wahnsinnig spannendes Feld dann einfach gewesen.
Ich meine, meine Hoffnung ist, dass diese Forschung halt auch helfen kann, besser gewisse Logiken von Argumenten zu verstehen und eventuell auch besser dagegen argumentieren zu können. Oder wenn man es halt bewusst macht, dass so gewisse Tendenzen in uns, weil ich meine, dieses, als ich dann gemerkt habe, dass gehamstert wurde, hat mir schon auch kurz so ein Impuls gekickt, dass ob ich jetzt nicht auch einfach hamstern sollte. Also das sind Sachen, die wir dann teilweise, halt, glaube ich, schon auch in der Populärkultur einfach gelernt haben. Also vor allem unsere Generationen, die einfach keine ernsthaften Krisen erlebt haben, die das einfach nicht aus der persönlichen Geschichte kennen, nicht mal aus der Geschichte der Eltern. Ich meine, ich habe eigentlich keine persönliche Erfahrung damit oder Erfahrungswerte. Und ich glaube, unbewusst greift dann jeder halt auf das zurück, was man kennt. Und sei es dann noch so abwegig wie halt Science-Fiction oder Horror-Narrativ.
Eugen Pfister und Arno Görgen haben wir gehört. Die beiden Historiker analysieren derzeit an der Hochschule der Künste Bern im Projekt Horror Games Politics die Interaktion von Populärkultur und Realität. Alle weiteren Infos gibt's wie immer auf unserer Webseite info.rabe.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info vom Mittwoch, den 18. März. Auf unserer Webseite rabe.ch gibt's Podcasts, alle Infosendungen zum Nachhören sowie Videos, Fotos und weiterführende Links. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt's morgen wieder, wie immer um 11. Dann fragen wir unter anderem, welche Konsequenzen der Abbruch der Frühlingssession nach sich zieht. Beigetragen zu dieser Sendung haben Wilma Rall und Gisela Feutz. Am Mikrofon verabschiedet sich Katrin Hiss. Schön, dass ihr dabei gewesen. Habt noch Sorge. Tschüss zusammen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.